Einsam wie Franz Kafka. Lesung von Charlotte Eigner im Franz-Kafka-Gedenkraum Kirling am 10. März 2018 im Rahmen der Franz-Kafka-Gesellschaft. Zunächst einführende Worte von Alfred Schmidt.
In der Person Franz Kafkas begegnet uns eine ganz eigentümliche Zerrissenheit zwischen seinem Bedürfnis nach besinnungsloser Einsamkeit, wie er es einmal in den Tagebüchern ausdrückt, und gleichzeitig einer tiefen Sehnsucht nach menschlicher Nähe. Zitat: Die Einsamkeit ist mächtiger als alles und treibt einen wieder dem Menschen zu. Dies notiert Kafka im August 1914 im sogenannten Calderban-Fragment in sein Tagebuch. Ein Text, den Sie im Folgenden unter anderem hören werden. Es geht in dieser Lesung nicht primär um psychologische Details zu Kafkas Biografie, sondern die ausgewählten Textbeispiele veranschaulichen exemplarisch einen Konflikt, der bezeichnend ist für die Situation des Künstlers in der Gesellschaft. Kafka sucht Zurückgezogenheit, ja völlige Isolation, um schreiben zu können. Nur in völliger Stille und Einsamkeit findet er Zugang zu jenen tiefen Quellen, die er im Schreiben sucht. Quellen, denen sein inspiriertes Schreiben entspringt. Am radikalsten schildert Kafka dieses Ideal völliger Abgeschlossenheit und Abtrennung von allen menschlichen Kontakten in einem Brief an Felice Bauer, geschrieben in der Nacht vom 14. zum 15. Jänner 1913, in dem er die idealen Lebensumstände für sein Schreiben in wohl etwas überspitzter Weise schildert. Als Bewohner eines tiefen unterirdischen Kellers, durch zahllose Türen von allen Menschen und störenden Geräuschen isoliert, ganz dem Schreiben hingegeben. Nur einmal pro Tag würde ihm jemand sein Essen bringen und es ganz außen an der äußersten Kellertüre niederstellen, von wo es der einsame Schreiber holt. Ein verstörendes Bild, das seine Verlobte verständlicherweise einigermaßen schockiert haben muss, wie aus Kafkas beschwichtigenden, nachfolgenden Briefen zu schließen ist. Der genannte Brief ist Teil der heutigen Lesung. Das Ideal seiner Schreibsituation, das Kafka formuliert, bezeichnet das eine äußerste Extrem in diesem Spannungsverhältnis. Zitat: Deshalb kann man nicht genug allein sein, wenn man schreibt. Deshalb kann es nicht genug still um einen sein, wenn man schreibt. Die Nacht ist noch zu wenig Nacht. In diesem Kontext, nämlich Kafkas Einsamkeitsfantasien, gehört auch ein längeres, unvollendetes Erzählfragment aus seinen Tagebüchern, die bereits eingangs erwähnten Erinnerungen an die Calderban. Es zählt zu den eher unbekannt gebliebenen Werken Kafkas, wiewohl es eine beachtliche Länge von fast 16 Druckseiten erreicht. Es wurde nie in eine der posthum erschienenen Erzählsammlungen aufgenommen, sondern blieb in den Tagebüchern versteckt, wie viele andere seiner Fragmente. Entstanden ist es im August 1914, etwa gleichzeitig mit dem Beginn der Arbeit am Prozessroman. Kafka verarbeitet darin seine dramatischen Erfahrungen der Lösung der Verlobung mit Felice Bauer bei seinem Berlin-Besuch am 12. Juli 1914, die er später als Gerichtshof im askanischen Hof bezeichnete. Doch wir dürfen Kafkas Einsamkeitskult nicht zu einseitig sehen. Es ist nur die eine Seite in diesem Spannungsverhältnis. Kafka kennt auch den Wert, ja die elementare Notwendigkeit menschlicher Nähe, um überhaupt leben zu können. In einem sehr frühen Brief an seinen Schulfreund Oskar Pollack vom November 1903 entwirft er folgendes höchst suggestives Bild. Wir Menschen sind durch Stricke aneinander gebunden, die uns davor bewahren, in ein bodenloses Nichts abzustürzen. Nur durch diese mitmenschlichen Bindungen gehalten, schweben wir über einem Abgrund, der uns gleichzeitig auch verlockt. Lockern sich die Stricke oder reißt gar einer von ihnen, so sinken wir ein Stück tiefer. Reißen aber alle, so stürzen wir unrettbar ab. Ein Bild, das von so großer suggestiver Kraft ist, weil wir alle diesen Schwebezustand kennen und auch die Angst vor dem Absturz. Wenn Kafka sehr spät, 1922, vom Glück des Plauderns mit Menschen spricht, dass niemand mehr schätzen könne als er, begegnet uns dieser andere Kafka. Einer, der sich nach menschlicher Nähe sehnt und sich doch immer aus der Gemeinschaft der Menschen irgendwie ausgeschlossen fühlt. Dieses Ausgeschlossensein auch trotz der physischen Gegenwart anderer Menschen empfindet. Exemplarisch führt er dies etwa in der Beschreibung des häuslichen Kartenspielens mit den Eltern in den Tagebüchern vor. Er beteiligt sich trotz wiederholter Einladung nicht am Spiel, aus Mangel an Interesse, Widerwillen gegen diese Art der Zeitverschwendung und so fort. Und er erkennt darin symbolisch die Wurzel seines freiwilligen Exils, seines Gefühls des Ausgeschlossenseins aus der Gesellschaft. Dieser Konflikt ist tatsächlich ausweglos, denn als sich Kafka einmal entschließt, sich am Kartenspiel der Eltern zu beteiligen, werden seine Unzufriedenheit und innere Verzweiflung über die vertane Zeit nur noch größer. Kafka analysiert seine eigene Situation messerscharf. Seine Einsamkeit ist eine selbstgewählte. Sie ist sein einziges Ziel und seine größte Verlockung, wie er etwa in einem Brief an Max Brod 1922 schreibt. Und doch erlebt er sie gleichzeitig als von außen auferlegten Zwang und Grund tiefer Verzweiflung. Kafkas ganz persönliche Verschärfung erfährt diese Spannung in seinem Konflikt zwischen dem Schreiben und der Ehe. Die Nähe zu einem wirklich verständnisvollen Menschen ist für ihn höchstes Ideal und Wunschtraum, den er sogar Gott gleichsetzt. Er ersehnt die Ehe als die Lösung seiner Ängste und Isolation, aber gleichzeitig sieht er eine Heirat als unvereinbar mit seiner literarischen Kreativität. Schreiben oder heiraten, diese Alternative stand für Kafka fest. An einer bemerkenswerten Stelle seiner Tagebücher vom 21. Juli 1913 listet Kafka auf, was für und gegen meine Heirat spricht. Dort heißt es: Was ich geleistet habe, ist nur ein Erfolg des Alleinseins. Die Angst vor der Verbindung, dem Hinüberfließen, dann bin ich nie mehr allein. An diesem selbst auferlegten Konflikt zerbricht sein Leben und daraus entspringt auch, wie er selbst meinte, seine schließlich todbringende Krankheit. Sie war für ihn Ausweg aus einer unerträglichen Anspannung, denn seine Krankheit schloss eine Heirat mit Felice endgültig aus. Darum sah er darin gleichzeitig auch etwas wie eine erlösende Wendung, einen Freispruch, der sein Schreiben rettete. Und doch ahnte Kafka wohl, dass auch darin noch genügend Selbsttäuschung und Konstruktion lag, bedenkt man, dass er sich nur 2 Jahre später trotz seiner Krankheit mit einer anderen Frau verlobte. Milena Jesenska tritt in sein Leben und wieder gerät er in eine existenzielle Krise. 2 eindrucksvolle Briefe an Milena, die diesen Kampf um Nähe und die gleichzeitige Angst davor schildern, sind ebenfalls Teil der heutigen Lesung. Vielleicht können wir annehmen, dass Kafka seinen lebenslangen Konflikt zwischen seiner Sehnsucht nach Einsamkeit und nach menschlicher Nähe in seiner letzten glücklichen Beziehung zu Dora Diamant tatsächlich überwinden konnte. Die wenigen Monate, die er mit ihr in Berlin zusammenlebte, zählen wohl zu seinen glücklichsten. Kafka hatte mit Dora schließlich jene ideale Partnerin gefunden, die Verständnis für ihn im Ganzen hatte. Und er meinte zu ihr sogar einmal, dass sein eigentliches Schreiben erst jetzt beginnen werde.
Die Einsamkeit ist mächtiger als alles und treibt einen wieder den Menschen zu. Aus einem Brief an Oskar Pollack, 21. Juli 1903. Nein, geschrieben will ich dir noch haben, ehe du selbst kommst. Wenn man einander schreibt, ist man wie durch ein Seil verbunden. Hört man dann auf, ist das Seil zerrissen, auch wenn es nur ein Bindfaden war. Da will ich es also rasch und vorläufig zusammenknüpfen. Gestern Abend hat mich nämlich dieses Bild gepackt. Nur dadurch, dass die Menschen alle Kräfte spannen und einander liebend helfen, erhalten sie sich in einer leidlichen Höhe über einer höllischen Tiefe, nach der sie wollen. untereinander sind sie durch Seile verbunden. Und bös ist es schon, wenn sich um einen die Seile locken und er ein Stück tiefer sinkt als die anderen in den leeren Raum. Und grässlich ist es, wenn die Seile um einen reißen und er jetzt fällt. Darum soll man sich an die anderen halten. Ich habe die Vermutung, dass die Mädchen uns oben halten, weil sie so leicht sind. Darum müssen wir die Mädchen lieb haben. Und darum sollen sie uns lieb haben. Brief an Felice Bauer vom 14. zum 15. Januar 1913. Einmal schriebst du wolltest bei mir sitzen, während ich schreibe. Denke nur, da könnte ich nicht schreiben. Ich kann auch sonst nicht viel, aber da könnte ich gar nicht schreiben. Schreiben heißt ja sich öffnen bis zum Übermaß. Die äußerste Offenherzigkeit und Hingabe, in der sich ein Mensch im menschlichen Verkehr schon zu verlieren glaubt und vor der er also, solange er bei Sinnen ist, immer zurückscheuen wird, denn leben will jeder, solange er lebt. Diese Offenherzigkeit und Hingabe genügt zum Schreiben bei weitem nicht. Was von dieser Oberfläche ins Schreiben hinübergenommen wird, wenn es nicht anders geht und die tiefen Quellen schweigen, ist nichts und fällt in dem Augenblick zusammen, in dem ein wahreres Gefühl diesen oberen Boden zum Schwanken bringt. Deshalb kann man nicht genug allein sein, wenn man schreibt. Deshalb kann es nicht genug still um einen sein, wenn man schreibt. Die Nacht ist noch zu wenig Nacht. Deshalb kann nicht genug Zeit einem zur Verfügung stehen, denn die Wege sind lang und man irrt leicht ab. Man bekommt sogar manchmal Angst und hat schon ohne Zwang und Lockung Lust, zurückzulaufen. Eine später immer schwer bestrafte Lust. Wie erst, wenn man unversehens einen Kuss vom liebsten Mund bekäme. Oft dachte ich schon daran, dass es die beste Lebensweise für mich wäre, mit Schreibzeug und einer Lampe im innersten Raume eines ausgedehnten, abgesperrten Kellers zu sein. Das Essen brächte man mir, stellte es immer weit von meinem Raum entfernt hinter der äußersten Tür des Kellers nieder. Der Weg um das Essen im Schlafrock durch alle Kellergewölbe hindurch wäre mein einziger Spaziergang. Dann kehrte ich zu meinem Tisch zurück, würde langsam und mit Bedacht essen und wieder gleich zu schreiben anfangen. Was ich dann schreiben würde, aus welchen Tiefen ich es hervorreißen würde, ohne Anstrengung, denn äußerste Konzentration kennt keine Anstrengung. Nur, dass ich es vielleicht nicht lange treiben würde und beim ersten, vielleicht selbst in solchem Zustand nicht zu vermeidenden Misslingen, in einen großartigen Wahnsinn ausbrechen müsste. Was meinst du, Liebste? Halte dich vor dem Kellerbewohner nicht zurück. Tagebücher, 1. Juli 1913. Der Wunsch nach besinnungsloser Einsamkeit. Nur mir gegenübergestellt sein. Vielleicht werde ich es in Riva haben. Tagebücher, 4. Mai 1915. Überlegung des Verhältnisses der anderen zu mir. So wenig ich sein mag, niemand ist hier, der Verständnis für mich im Ganzen hat. Einen haben, der dieses Verständnis hat, etwa eine Frau. Das hieße Halt auf allen Seiten haben, Gott haben. Ottla versteht manches, sogar vieles. Max, F, manches. Manche wie E verstehen nur Einzelnes, aber dieses mit abscheulicher Intensität. F versteht vielleicht gar nichts. Das gibt allerdings hier, wo unleugbare innere Beziehung ist, eine große Sonderstellung. Manchmal glaubte ich, dass sie mich verstehe, ohne dass sie es wusste. Zum Beispiel, als sie mich damals, als ich mich unerträglich nach ihr sehnte, in der Untergrundbahnstation erwartete. ich in meiner Sucht nur möglichst rasch zu ihr zu kommen, die ich oben vermutete, an ihr vorüberlaufen wollte und sie mich still bei der Hand ergriff. Aus dem Brief an den Vater. Heiraten, eine Familie gründen, alle Kinder, welche kommen wollen, hinnehmen, in dieser unsicheren Welt erhalten und gar noch ein wenig führen, ist meiner Überzeugung nach das Äußerste, das einem Menschen überhaupt gelingen kann. Tagebücher, 21. Juli 1913. Zusammenstellung alles dessen, was für und gegen meine Heirat spricht. Erstens. Unfähigkeit, allein das Leben zu ertragen. Nicht etwa Unfähigkeit zu leben, ganz im Gegenteil. Es ist sogar unwahrscheinlich, dass ich es verstehe, mit jemandem zu leben. Aber unfähig bin ich, den Ansturm meines eigenen Lebens, die Anforderungen meiner eigenen Person, den Angriff der Zeit und des Alters, den vagen Andrang der Schreiblust, die Schlaflosigkeit, die Nähe des Irreseins. Alles dies allein zu ertragen, bin ich unfähig. Vielleicht, füge ich natürlich hinzu. Die Verbindung mit F wird meiner Existenz mehr Widerstandskraft geben. Zweitens. Alles gibt mir gleich zu denken. Jeder Witz im Witzblatt, die Erinnerung an Flaubert und Grillparzer, der Anblick der Nachthemden auf den für die Nacht vorbereiteten Betten meiner Eltern, Maxens Ehe. Gestern sagte meine Schwester, alle Verheirateten unserer Bekanntschaft sind glücklich, ich begreife es nicht. Auch dieser Ausspruch gab mir zu denken. Ich bekam wieder Angst. Drittens. Ich muss viel allein sein. Was ich geleistet habe, ist nur ein Erfolg des Alleinseins. Viertens. Alles, was sich nicht auf Literatur bezieht, hasse ich. Es langweilt mich, Gespräche zu führen, selbst wenn sie sich auf Literatur beziehen. Es langweilt mich, Besuche zu machen. Leiden und Freuden meiner Verwandten langweilen mich in die Seele hinein. Gespräche nehmen allem, was ich denke, die Wichtigkeit, den Ernst, die Wahrheit. Fünftens, die Angst vor der Verbindung, dem Hinüberfließen. Dann bin ich nie mehr allein. Sechstens, ich bin vor meinen Schwestern, besonders früher war es so, oft ein ganz anderer Mensch gewesen als vor anderen Leuten. Furchtlos, bloßgestellt, mächtig, überraschend, ergriffen wie sonst nur beim Schreiben. Wenn ich es durch Vermittlung meiner Frau vor allen sein könnte, wäre es dann aber nicht dem Schreiben entzogen? Nur das nicht, nur das nicht. Siebtens, allein könnte ich vielleicht einmal meinen Posten wirklich aufgeben. Verheiratet wird es nie möglich sein. Tagebücher, 15. August 1913. Qualen im Bett gegen Morgen. Einzige Lösung, im Sprung aus dem Fenster gesehen. Die Mutter kam zum Bett und fragte, ob ich den Brief abgeschickt habe und ob es mein alter Text gewesen sei. Ich sagte, es wäre der alte Text, nur noch verschärfter. Sie sagte, sie verstehe mich nicht. Ich antwortete, sie verstehe mich allerdings nicht. Und nicht etwa nur in dieser Sache. Später fragte sie mich, ob ich dem Onkel Alfred schreiben werde. Er verdiene es, dass ich ihm schreibe. Ich fragte, wodurch er es verdiene. Er hat telegrafiert, er hat geschrieben, er meint es so gut mit dir. Das sind nur Äußerlichkeiten, sagte ich. Er ist mir ganz fremd. Er missversteht mich vollständig. Er weiß nicht, was ich will und brauche. Ich habe nichts mit ihm zu tun. Also keiner versteht dich, sagte die Mutter. Ich bin dir wahrscheinlich auch fremd und der Vater auch. Wir alle wollen also nur dein Schlechtes. Gewiss, ihr seid mir alle fremd. Nur die Blutnähe besteht, aber sie äußert sich nicht. Mein Schlechtes wollt ihr gewiss nicht. Durch dieses und durch einige andere Selbstbeobachtungen bin ich dazu geführt worden, dass in meiner immer größer werdenden inneren Bestimmtheit und Überzeugtheit Möglichkeiten liegen, in einer Ehe trotz allem bestehen zu können, ja, sie sogar zu einer für meine Bestimmung vorteilhaften Entwicklung zu führen. Es ist dies allerdings ein Glaube, den ich gewissermaßen schon auf der Fensterkante fasse. Ich werde mich bis zur Besinnungslosigkeit von allen absperren, mit allen mich verfeinden, mit niemandem reden. Tagebücher, 21. August 1913. Entwurf eines Briefes an den Vater von Felice Bauer. Ich entwerfe folgenden Brief an den Vater, den ich morgen, wenn ich die Kraft habe, wegschicken will. Sie zögern mit der Beantwortung meiner Bitte. Das ist ganz verständlich. Jeder Vater würde es jedem Bewerber gegenüber tun. Das veranlasst diesen Brief also ganz und gar nicht. Äußerstenfalls vergrößert es meine Hoffnung auf ruhige Würdigung dieses Briefes. Diesen Brief aber schreibe ich aus Furcht, dass ihr Zögern oder ihre Überlegung mehr allgemeine Gründe hat, als dass es, wie es allein notwendig wäre, von jener einzigen Stelle meines ersten Briefes ausgeht, die mich verraten konnte. Es ist dies die Stelle, die von der Unerträglichkeit meines Postens handelt. Sie werden vielleicht über dieses Wort hinweggehen, aber das sollen Sie nicht. Sie sollten vielmehr ganz genau danach fragen. Dann müsste ich Ihnen genau und kurz Folgendes antworten. Mein Posten ist mir unerträglich, weil er meinem einzigen Verlangen und meinem einzigen Beruf, das ist der Literatur, widerspricht. Da ich nichts anderes bin als Literatur und nichts anderes sein kann und will, so kann mich mein Posten niemals zu sich reißen, wohl aber kann er mich gänzlich zerrütten. Davon bin ich nicht weit entfernt. Nervöse Zustände schlimmster Art beherrschen mich ohne auszusetzen, und dieses Jahr der Sorgen und Quälereien um meine und ihrer Tochter Zukunft hat meine Widerstandslosigkeit vollständig erwiesen. Sie könnten fragen, warum ich diesen Posten nicht aufgebe und mich, Vermögen besitze ich nicht von literarischen Arbeiten zu erhalten suche. Darauf kann ich nur die erbärmliche Antwort geben, dass ich nicht die Kraft dazu habe und, soweit ich meine Lage überblicke, eher in diesem Posten zugrunde gehen, aber allerdings rasch zugrunde gehen werde. Und nun stellen Sie mich Ihrer Tochter gegenüber, diesem gesunden, lustigen, natürlichen, kräftigen Mädchen. So oft ich es ihr auch in etwa 500 Briefen wiederholte und so oft sie mich mit einem allerdings nicht überzeugend begründeten Nein beruhigte, es bleibt doch wahr, sie muss mit mir unglücklich werden, soweit ich es absehen kann. Ich bin nicht nur durch meine äußerlichen Verhältnisse, sondern noch viel mehr durch mein eigentliches Wesen ein verschlossener, schweigsamer, ungeselliger, unzufriedener Mensch, ohne dies aber für mich als ein Unglück bezeichnen zu können, denn es ist nur der Widerschein meines Zieles. Aus meiner Lebensweise, die ich zu Hause führe, lassen sich doch wenigstens Schlüsse ziehen. Nun, ich lebe in meiner Familie unter den besten und liebevollsten Menschen, fremder als ein Fremder. Mit meiner Mutter habe ich in den letzten Jahren durchschnittlich nicht 20 Worte täglich gesprochen, mit meinem Vater kaum jemals mehr als Grußworte gewechselt. Mit meinen verheirateten Schwestern und den Schwägern spreche ich gar nicht, ohne etwa mit ihnen böse zu sein. Der Grund dessen ist einfach der, dass ich mit ihnen nicht das Allergeringste zu sprechen habe. Alles, was nicht Literatur ist, langweilt mich und ich hasse es, denn es stört mich oder hält mich auf, wenn auch nur vermeintlich. Für Familienleben fehlt mir daher jeder Sinn, außer der des Beobachters im besten Fall. Verwandtengefühl habe ich keines. In Besuchen sehe ich förmlich gegen mich gerichtete Bosheit. Eine Ehe könnte mich nicht verändern, ebenso wie mich mein Posten nicht verändern kann. Tagebücher, 25. Oktober 1921. Die Eltern spielten Karten. Ich saß allein dabei, gänzlich fremd. Der Vater sagte, ich solle mitspielen oder wenigstens zuschauen. Ich redete mich irgendwie aus. Was bedeutete diese seit der Kinderzeit vielmals wiederholte Ablehnung? Das gemeinschaftliche, gewissermaßen das öffentliche Leben wurde mir durch die Einladung zugänglich gemacht. Die Leistung, die man als Beteiligung von mir verlangte, hätte ich nicht gut, aber leidlich zustande gebracht. Das Spielen hätte mich wahrscheinlich nicht einmal allzu sehr gelangweilt. Trotzdem lehnte ich ab. Ich habe, wenn man es danach beurteilt, Unrecht, wenn ich mich beklage, dass mich der Lebensstrom niemals ergriffen hat, dass ich von Prag nie loskam, niemals auf Sport oder auf ein Handwerk gestoßen wurde und dergleichen. Ich hätte das Angebot wahrscheinlich immer abgelehnt, ebenso wie die Einladung zum Spiel. Nur das Sinnlose bekam Zutritt. Das Jus-Studium, das Büro, später dann sinnlose Nachträge wie ein wenig Gartenarbeit, Tischlerei und dergleichen. Diese Nachträge sind so aufzufassen, wie die Handlungsweise eines Mannes, der den bedürftigen Bettler aus der Tür wirft und dann allein den Wohltäter spielt. Tagebücher, 29. Oktober 1921. Einen der nächsten Abende beteiligte ich mich dann wirklich, indem ich für die Mutter die Ergebnisse notierte. Es ergab sich aber kein Nähersein. Und wenn auch eine Spur dessen da war, so wurde sie überhäuft von Müdigkeit, Langeweile, Trauer über die verlorene Zeit. So wäre es immer gewesen. Dieses Grenzland zwischen Einsamkeit und Gemeinschaft habe ich nur äußerst selten überschritten. Ich habe mich darin sogar mehr angesiedelt als in der Einsamkeit selbst. Was für ein lebendiges, schönes Land war im Vergleich hiezu Robinsons Insel. Tagebücher, 2. Februar 1920. Er erinnert sich an ein Bild, das einen Sommersonntag auf der Themse darstellte. Der Fluss war in seiner ganzen Breite weithin angefüllt mit Booten, die auf das Öffnen einer Schleuse warteten. In allen Booten waren fröhliche, junge Menschen in leichter, heller Kleidung. Sie lagen fast, frei hingegeben der warmen Luft und der Wasserkühle. Infolge alles dieses Gemeinsamen war ihre Geselligkeit nicht auf die einzelnen Boote eingeschränkt. Von Boot zu Boot teilte sich Scherz und Lachen mit. Er stellte sich nun vor, dass auf einer Wiese am Ufer, die Ufer waren auf dem Bild kaum angedeutet, alles war beherrscht von der Versammlung der Boote, er selbst stand. Er betrachtete das Fest, das ja kein Fest war, aber das man doch so nennen konnte. Er hatte natürlich große Lust, sich daran zu beteiligen, er langte förmlich danach, aber er musste sich offen sagen, dass er davon ausgeschlossen war. Es war für ihn unmöglich, sich dort einzufügen. Das hätte eine so große Vorbereitung verlangt, dass darüber nicht nur dieser Sonntag, sondern viele Jahre und er selbst dahingegangen wäre. Und selbst wenn die Zeit hier hätte stillstehen wollen, es hätte sich doch kein anderes Ergebnis mehr erzielen lassen. Seine ganze Abstammung, Erziehung, körperliche Ausbildung hätte anders geführt werden müssen. So weit war er also von diesen Ausflüglern, aber damit doch auch wieder sehr nahe, und das war das schwerer Begreifliche. Sie waren doch auch Menschen wie er, nichts Menschliches konnte ihnen völlig fremd sein. Würde man sie also durchforschen, müsste man finden, dass das Gefühl, das ihn beherrschte und ihn von der Wasserfahrt ausschloss, auch in ihnen lebte. Nur dass es allerdings weit davon entfernt war, sie zu beherrschen, sondern nur irgendwo in dunklen Winkeln geisterte. An Milena Jesenska. Meran, 2. Juni 1920. Die zwei Briefe kamen gemeinsam. Mittag. Sie sind nicht zum Lesen da, sondern um ausgebreitet zu werden, das Gesicht in sie zu legen und den Verstand zu verlieren. Aber nun zeigt es sich, dass es gut ist, wenn man ihn schon fast verloren hat, denn den Rest hält man dann noch möglichst lange zusammen. Und darum sagen meine 38 jüdischen, angesichts ihrer 24 christlichen Jahre, wie wäre das? Und wo sind die Weltgesetze und die ganze Polizei des Himmels? Du bist 38 Jahre alt und so müde, wie man wahrscheinlich durch Alter überhaupt nicht werden kann. Oder richtiger, du bist gar nicht müde, sondern unruhig, sondern fürchtest dich, nur einen Schritt zu tun auf dieser von Fußfallen strotzenden Erde, hast deshalb eigentlich immer gleichzeitig beide Füße in der Luft. Bist nicht müde, sondern fürchtest dich nur vor der ungeheuren Müdigkeit, die dieser ungeheuren Unruhe folgen wird, und du bist doch Jude und weißt, was Angst ist, die sich etwa als blödsinniges Hinstieren denken lässt, bestenfalls im Irrenhausgarten hinter dem Karlsplatz. Gut, das wäre also deine Lage. Einige Gefechte hast du mitgefochten, Freund und Feind dabei unglücklich gemacht, und hattest doch sogar nur Freunde, gute, liebe Menschen, keinen Feind. Bist schon dabei ein Invalide geworden. Einer von denen, die zu zittern anfangen, wenn sie eine Kinderpistole sehen. Und nun plötzlich ist es dir so, als seist du einberufen zu dem großen, welterlösenden Kampf. Das wäre doch sehr sonderbar, nicht? Denke auch daran, dass vielleicht die beste Zeit deines Lebens, von der du eigentlich noch zu niemandem richtig gesprochen hast, vor etwa 2 Jahren jene 8 Monate auf einem Dorf gewesen sind, wo du mit allem abgeschlossen zu haben glaubtest, dich nur auf das Zweifellose in dir beschränktest, frei warst, ohne Briefe, ohne die 5-jährige Postverbindung mit Berlin, im Schutz deiner Krankheit und dabei gar nicht viel an dir verändern, sondern nur die alten, engen Umrisse deines Wesens fester nachziehen musstest. Im Gesicht, unter den grauen Haaren, hast du dich ja kaum verändert seit deinem 6. Jahr. Dass das nicht das Ende war, hast du leider in den letzten 1,5 Jahren erfahren. Tiefer konntest du in dieser Richtung kaum fallen. Ich nehme den letzten Herbst aus, wo ich anständig um die Ehe kämpfte. Tiefer einen anderen Menschen, ein gutes, liebes, sich in Selbstlosigkeit auslöschendes Mädchen, nicht mit dir hinunterziehen. Tiefer nicht. In jeder Hinsicht ausweglos. Auch nach der Tiefe hin. Gut. Und nun ruft dich Milena mit einer Stimme, die dir in gleicher Stärke eindringt in Verstand und Herz. Natürlich, Milena kennt dich nicht. Ein paar Geschichten und Briefe haben sie verblendet. Sie ist wie das Meer, stark wie das Meer mit seinen Wassermassen und doch im Missverständnis mit aller seiner Kraft hinstürzend, wenn der tote und vor allem ferne Mond es will. Sie kennt dich nicht, und es ist vielleicht eine Ahnung der Wahrheit, wenn sie will, dass du kommst. Dass deine wirkliche Anwesenheit sie nicht mehr verblenden wird, dessen kannst du ja sicher sein. Willst du, zarte Seele, am Ende deshalb nicht kommen, weil du gerade das fürchtest? An Milena Jesenska. Meran, 3. Juni 1920. Sehen Sie, Milena, ich liege auf dem Liegestuhl, Vormittag, nackt, halb in Sonne, halb im Schatten, nach einer fast schlaflosen Nacht. Wie hätte ich schlafen können, da ich, zu leicht für Schlaf, Sie immerfort umflogen habe und da ich wirklich genauso, wie Sie es heute schreiben, entsetzt war über das, was mir in den Schoß gefallen war. So entsetzt im gleichen Sinn, wie man von den Propheten erzählt, die schwache Kinder waren, schon oder noch, das ist ja gleichgültig, und hörten, wie die Stimme sie rief. Und sie waren entsetzt und wollten nicht und stemmten die Füße in den Boden und hatten eine gehirnzerreißende Angst und hatten ja auch früher schon Stimmen gehört und wussten nicht, woher der fürchterliche Klang gerade in dieser Stimme kam. War es die Schwäche ihres Ohrs oder die Kraft dieser Stimme? Und wussten auch nicht, denn es waren Kinder, dass die Stimme schon gesiegt hatte und einquartiert war. Gerade durch diese vorausgeschickte, ahnungsvolle Angst, die sie vor ihr hatten. Womit aber noch nichts für ihr Prophetentum ausgesagt war. Denn die Stimme hören viele, aber ob sie ihrer wert sind, ist auch objektiv noch sehr fraglich und der Sicherheit halber von vornherein lieber streng zu verneinen. Also so lag ich da, als ihre zwei Briefe kamen. Eine Eigenheit haben wir, glaube ich, gemeinsam, Milena. So scheu und ängstlich sind wir. Jeder Brief fast ist anders, fast jeder erschreckt über den vorhergehenden und noch mehr über den Antwortbrief. Sie sind es nicht von Natur aus, das sieht man leicht. Und ich? Vielleicht bin sogar ich es nicht von Natur aus, aber fast ist es schon zur Natur geworden. Nur in Verzweiflung und höchstens noch im Zorn vergeht es. Und nicht zu vergessen, in der Angst. Manchmal habe ich den Eindruck, wir hätten ein Zimmer mit zwei gegenüberliegenden Türen und jeder hält die Klinke seiner Tür. Und ein Wimpernzucken des einen, schon ist der andere hinter seiner Tür. Und nun braucht der Erste nur noch gar ein Wort zu sagen, dann hat der Zweite schon gewiss die Tür hinter sich geschlossen und ist nicht mehr zu sehen. Er wird ja die Tür wieder öffnen, denn es ist ein Zimmer, das man vielleicht nicht verlassen kann. Wäre nur der Erste nicht genauso wie der Zweite, wäre er ruhig, sähe er scheinbar lieber gar nicht hin zum Zweiten. Brächte er das Zimmer langsam in Ordnung, als sei es ein Zimmer wie jedes andere. Stattdessen tut er genau das Gleiche bei seiner Tür. Manchmal sind sogar beide hinter den Türen und das schöne Zimmer ist leer. Quälende Missverständnisse entstehen daraus. Milena, Sie klagen über manche Briefe, man dreht sie nach allen Seiten und es fällt nichts heraus. Aber doch sind das, wenn ich nicht irre, gerade jene, in denen ich Ihnen so nahe war, so gebändigt im Blut, so bändigend Ihres, so tief im Wald, so ruhend in Ruhe, dass man wirklich nichts anderes sagen will, als etwa, dass durch die Bäume oben der Himmel zu sehen ist. Das ist alles. Und in einer Stunde wiederholt man das Gleiche. Und es ist allerdings darin nicht ein einziges Wort, das nicht sehr wohl erwogen wäre. Es dauert ja auch nicht lange, einen Augenblick höchstens. Bald blasen wieder die Trompeten der schlaflosen Nacht. Bedenken Sie auch, Milena, wie ich zu Ihnen komme, welche 38-jährige Reise hinter mir liegt, und da ich Jude bin, eine noch viel längere. Und wenn ich an einer scheinbar zufälligen Wegdrehung Sie sehe, die ich noch nie zu sehen erwartet habe, und jetzt zu spät, erst recht nicht, dann, Milena, kann ich nicht schreien. Es schreit auch nichts in mir. Ich sage auch nicht tausend Narrheiten, sie sind nicht in mir. Ich sehe von der anderen Narrheit ab, die ich überreichlich habe. Und dass ich knie, erfahre ich vielleicht erst dadurch, dass ich ganz nahe vor meinen Augen ihre Füße sehe und sie streichle. Und verlangen Sie nicht Aufrichtigkeit von mir, Milena. Niemand kann Sie mehr von mir verlangen als ich. Und doch entgeht mir vieles. Gewiss. Vielleicht entgeht mir alles. Aber Aufmunterung auf dieser Jagd muntert mich nicht auf. Im Gegenteil. Ich kann dann keinen Schritt mehr tun. Plötzlich wird alles Lüge, und die Verfolgten würgen den Jäger. Ich bin auf einem so gefährlichen Weg, Milena. Sie stehen fest bei einem Baum, jung, schön. Ihre Augen strahlen das Leid der Welt nieder. Man spielt Bäumchen, Bäumchen, wechsle dich. Ich schleiche im Garten von einem Baum zum anderen. Ich bin mitten auf dem Weg. Sie rufen mir zu, machen mich auf Gefahren aufmerksam. wollen mir Mut geben, entsetzen sich über meinen unsicheren Schritt, erinnern mich, an den Ernst des Spiels. Ich kann nicht. Ich falle um. Ich liege schon. Ich kann nicht gleichzeitig hören auf die schrecklichen Stimmen des Innern und auch auf sie. Aber ich kann hören auf jene und es ihnen vertrauen. Ihnen wie niemandem sonst auf der Welt. Ihr F. Tagebücher, 16. Januar 1922. Es war in der letzten Woche wie ein Zusammenbruch. So vollständig wie nur etwa in der einen Nacht vor 2 Jahren. Ein anderes Beispiel habe ich nicht erlebt. Alles schien zu Ende und scheint auch heute durchaus noch nicht anders zu sein. Man kann es auf zweierlei Arten auffassen, und es ist auch wohl gleichzeitig so aufzufassen. Erstens Zusammenbruch. Unmöglichkeit zu schlafen. Unmöglichkeit zu wachen. Unmöglichkeit, das Leben, genauer die Aufeinanderfolge des Lebens, zu ertragen. Die Uhren stimmen nicht überein. Die innere Jagd in einer teuflischen oder dämonischen oder jedenfalls unmenschlichen Art. Die äußere geht stockend ihren gewöhnlichen Gang. Was kann anders geschehen, als dass sich die 2 verschiedenen Welten trennen? Und sie trennen sich oder reißen zumindest auseinander in einer fürchterlichen Art. Die Wildheit des inneren Ganges mag verschiedene Gründe haben. Der sichtbarste ist die Selbstbeobachtung, die keine Vorstellung zur Ruhe kommen lässt, jede emporjagt, um dann selbst wieder als Vorstellung von neuer Selbstbeobachtung weitergejagt zu werden. Zweitens, dieses Jagen nimmt die Richtung aus der Menschheit. Die Einsamkeit, die mir zum größten Teil seit jeher aufgezwungen war, zum Teil von mir gesucht wurde, doch was war auch dies anderes als Zwang, wird jetzt ganz unzweideutig und geht auf das Äußerste. Wohin führt sie? Sie kann, dies scheint am zwingendsten, zum Irrsinn führen. Darüber kann nichts weiter ausgesagt werden. Die Jagd geht durch mich und zerreißt mich. Oder aber ich kann, sei es auch nur zum winzigsten Teil, mich aufrechterhalten, lasse mich also von der Jagd tragen. Wohin komme ich dann? Jagd ist ja nur ein Bild. Ich kann auch sagen, Ansturm gegen die letzte irdische Grenze, und zwar Ansturm von unten, von den Menschen her. Und kann, da auch dies nur ein Bild ist, es ersetzen durch das Bild des Ansturms von oben, zu mir herab. Tagebücher, 2. Februar 1922. Glück, mit Menschen beisammen zu sein. Tagebücher, 4. Februar 1922. Was Milena sagte, ohne die Wahrheit dessen vollständig verstehen zu können, es gibt auch einen berechtigten, traurigen Hochmut, über das Glück des Plauderns mit Menschen. Wie kann andere Menschen als mich das Plaudern freuen? Zu spät wahrscheinlich und auf einem eigentümlichen Umweg Rückkehr zu den Menschen. Aus einem Brief an Max Brod. Planer, 11.09.1922. Was ist das nun? Soweit ich es durchdenken kann, ist es nur eines. Du sagst, ich solle mich an Größerem zu erproben suchen. Das ist in gewissem Sinne richtig. Andererseits aber entscheiden doch die Verhältniszahlen nicht. Ich könnte mich auch in einem Mauseloch erproben. Und dieses eine ist Furcht vor völliger Einsamkeit. Bliebe ich hier allein, wäre ich völlig einsam. Ich kann nicht mit den Leuten hier sprechen, und täte ich es, wäre es Erhöhung der Einsamkeit. und ich kenne andeutungsweise die Schrecken der Einsamkeit. Nicht so sehr der einsamen Einsamkeit, als der Einsamkeit unter Menschen. Etwa in der ersten Zeit in Matliari oder an ein paar Tagen in Spindelmühle. Doch davon will ich nicht reden. Wie ist es aber mit der Einsamkeit? Im Grunde ist doch die Einsamkeit mein einziges Ziel, meine größte Lockung, meine Möglichkeit und, vorausgesetzt, dass man überhaupt davon reden kann, dass ich mein Leben eingerichtet habe, so doch immer im Hinblick darauf, dass ich die Einsamkeit darin wohlfühle. Und trotzdem die Angst vor dem, das ich so liebe. Viel verständlicher ist die Angst um Erhaltung der Einsamkeit, die gleichwertig an Stärke ist und auf Anruf sofort bei der Hand. Zusammenbruch, als die Kinder schrien, als Oskars Brief kam. Und verständlicher sogar noch die Angst vor dem gewundenen Mittelweg. Und diese Angst ist noch die schwächste der drei. Zwischen diesen zwei Ängsten werde ich zerrieben. Die dritte hilft nur nach, wenn man merkt, dass ich flüchten will. Und schließlich wird noch irgendein großer Müller hinter mir herzanken, dass sich bei der vielen Arbeit nichts Nahrhaftes ergeben hat. Jedenfalls, ein Leben, wie es etwa mein getaufter Onkel geführt hat, wäre mir ein Grauen, obwohl es auf meinem Weg liegt, allerdings nicht als Ziel. Aber das war es auch ihm nicht. Erst in der letzten Verfallszeit. Bezeichnend ist es übrigens, dass mir in leeren Wohnungen so wohl ist. Aber doch nicht in ganz leeren, sondern in solchen, welche voll Erinnerungen an Menschen sind und vorbereitet für weiteres Leben. Wohnungen mit eingerichteten ehelichen Schlafzimmern, Kinderzimmern, Küchen. Wohnungen, in die früh Post für andere eingeworfen, Zeitung für andere eingesteckt wird. Nur darf niemals der wirkliche Bewohner kommen, wie es mir letzthin geschehen ist, denn dann bin ich schwer gestört. Nun, das ist die Geschichte der Zusammenbrüche. Tagebücher, 15. August 1914. Erinnerungen an die Calderbahn. Auszüge. Eine Zeit meines Lebens, es ist nun schon viele Jahre her, hatte ich eine Anstellung bei einer kleinen Bahn im Inneren Russlands. So verlassen wie dort bin ich niemals gewesen. Aus verschiedenen Gründen, die nicht hierher gehören, suchte ich damals einen solchen Ort. Je mehr Einsamkeit mir um die Ohren schlug, desto lieber war ich, und ich will also auch jetzt nicht darüber klagen. Nur Beschäftigung fehlte mir in der ersten Zeit. Die kleine Bahn war ursprünglich vielleicht aus irgendwelchen wirtschaftlichen Absichten angelegt worden. Das Kapital hatte aber nicht ausgereicht. Der Bau kam ins Stocken, und statt nach Calder, dem nächsten von uns 5 Tagereisen mit dem Wagen entfernten größeren Ort zu führen, machte die Bahn bei einer kleinen Ansiedlung geradezu in einer Einöde Halt, von wo noch eine ganze Tagereise nach Calder nötig war. Nun hätte die Bahn, wenn sie bis Calder ausgedehnt worden wäre, noch für unabsehbare Zeiten unrentabel bleiben müssen, denn ihr ganzer Plan war verfehlt. Das Land brauchte Straßen, aber keine Eisenbahnen. In dem Zustand jedoch, in dem sich die Bahn jetzt befand, konnte sie überhaupt nicht bestehen. Die 2 Züge, die täglich verkehrten, führten Lasten mit sich, die ein leichter Wagen hätte transportieren können. Und Passagiere waren nur ein paar Feldarbeiter im Sommer. Aber man wollte die Bahn doch nicht gänzlich eingehen lassen, denn man hoffte immer noch, dadurch, dass man sie in Betrieb erhielt, für den weiteren Ausbau Kapital anzulocken. Auch diese Hoffnung war meiner Meinung nach nicht so sehr Hoffnung als vielmehr Verzweiflung und Faulheit. Man ließ die Bahn laufen, solange noch Material und Kohle vorhanden waren. Man zahlte den paar Arbeitern die Löhne, unregelmäßig und verkürzt, als wären es Gnadengeschenke, und wartete im Übrigen auf den Zusammenbruch des Ganzen. Bei dieser Bahn also war ich angestellt und bewohnte einen Holzverschlag, der noch seit dem Bau der Bahn dort zurückgeblieben war und gleichzeitig als Stationsgebäude diente. Es hatte nur einen Raum, in dem eine Pritsche für mich aufgestellt war und ein Pult für mögliche Schreibarbeiten. Über ihm war der telegraphische Apparat angebracht. Als ich im Frühjahr hinkam, passierte der eine Zug die Station sehr früh. Später wurde das geändert. Und es geschah manchmal, dass irgendein Passagier zur Station kam, während ich noch schlief. Er blieb dann natürlich, die Nächte waren dort bis in die Mitte des Sommers hinein sehr kühl, nicht im Freien, sondern klopfte an, ich riegelte auf und wir verbrachten dann oft ganze Stunden mit Plaudern. Ich lag auf meiner Pritsche, mein Gast hockte auf dem Boden oder kochte nach meiner Anweisung Tee, den wir dann beide in gutem Einverständnis tranken. Alle diese Dorfleute zeichnet große Verträglichkeit aus. Ich merkte übrigens, dass ich nicht sehr dazu angetan war, vollständige Einsamkeit zu ertragen, wenn ich mir auch sagen musste, dass diese Einsamkeit, die ich mir auferlegt hatte, schon nach kurzer Zeit die vergangenen Sorgen zu zerstreuen begann. Ich habe überhaupt gefunden, dass es eine große Kraftprobe für ein Unglück ist, einen Menschen in der Einsamkeit dauernd zu beherrschen. Die Einsamkeit ist mächtiger als alles und treibt einen wieder den Menschen zu. Natürlich versucht man dann andere, scheinbar weniger schmerzliche, in Wirklichkeit bloß noch unbekannte Wege zu finden. Ich schloss mich den Leuten dort mehr an, als ich gedacht hatte. Ein regelmäßiger Verkehr war es natürlich nicht. Von den 5 Dörfern, die für mich in Betracht kamen, war jedes einige Stunden sowohl von der Station als auch von den anderen Dörfern entfernt. Allzu weit mich von der Station zu entfernen, durfte ich nicht wagen, wenn ich nicht meinen Posten verlieren wollte. Und das wollte ich, wenigstens in der ersten Zeit, durchaus nicht. In die Dörfer selbst konnte ich also nicht gehen und blieb auf die Passagiere angewiesen oder auf die Leute, welche den weiten Weg nicht scheuten, um mir einen Besuch zu machen. Schon im ersten Monat fanden sich solche Leute ein. Aber wie freundlich sie auch waren, es war leicht zu erkennen, dass sie nur kamen, um vielleicht ein Geschäft mit mir zu machen. Sie verbargen übrigens auch ihre Absicht gar nicht. Sie brachten verschiedene Waren und ich kaufte zuerst, solange ich Geld hatte, gewöhnlich fast unbesehen alles ein. So willkommen waren mir die Leute, besonders Einzelne. Später schränkte ich die Einkäufe allerdings ein. Unter anderem auch deshalb, weil ich zu bemerken glaubte, dass meine Art einzukaufen ihnen verächtlich erschien. Außerdem bekam ich auch Lebensmittel mit der Bahn. Die waren allerdings ganz schlecht und noch viel teurer als das, was die Bauern brachten. Ursprünglich hatte ich ja beabsichtigt, einen kleinen Gemüsegarten anzulegen, eine Kuh zu kaufen und mich auf diese Weise möglichst unabhängig von allen zu machen. Ich hatte auch Gartengeräte und Aussaat mitgebracht. Boden war überreichlich da. Unbebaut dehnte er sich in einer einzigen Fläche um meine Hütte, ohne die geringste Erhöhung, soweit das Auge reichte. Aber ich war zu schwach, um diesen Boden zu bezwingen. Ein widerspenstiger Boden, der bis ins Frühjahr festgefroren war und selbst meiner neuen scharfen Hacke widerstand. Was man an Aussaat in ihn senkte, war verloren. Ich bekam Verzweiflungsanfälle bei dieser Arbeit. Ich lag dann tagelang auf meiner Pritsche und kam nicht einmal bei Ankunft der Züge hinaus. Ich steckte dann nur den Kopf aus der Luke, die gerade über der Pritsche angebracht war, und machte die Meldung, dass ich krank sei. Dann kam das Zugspersonal, das aus 3 Mann bestand, zu mir herein, um sich zu wärmen. Aber sie fanden nicht viel Wärme, denn ich vermied es womöglich, den alten, leicht explodierenden Eisenofen zu benutzen. Ich lag lieber in einem alten, warmen Mantel eingepackt und mit verschiedenen Fellen zugedeckt, die ich den Bauern nach und nach abgekauft hatte. »Du bist oft krank«, sagten sie mir. »Du bist ein kränklicher Mensch. Du wirst nicht mehr von hier fortkommen.« Sie sagten es nicht etwa, um mich traurig zu machen, sondern sie hatten das Bestreben, wenn es nur möglich, die Wahrheit rund herauszusagen. Sie taten das meistens unter einem eigentümlichen Glotzen der Augen. In meinen freien Stunden dachte ich öfters darüber nach, wie ich mich für den Winter versorgen könnte. Wenn ich schon jetzt in der warmen Jahreszeit fror und es war, wie man sagte, wärmer als seit vielen Jahren, würde es mir im Winter sehr schlecht gehen. Dass ich Petroleum aufhäufte, war nur eine Laune. Ich hätte vernünftigerweise vielerlei für den Winter sammeln müssen. Dass ich die Gesellschaft meiner nicht besonders annehmen würde, daran war ja kein Zweifel. Aber ich war zu leichtsinnig oder, besser gesagt, ich war nicht leichtsinnig, aber es lag mir zu wenig an mir selbst, als dass ich mich in dieser Hinsicht hätte sehr bemühen wollen. Jetzt in der warmen Jahreszeit ging es mir leidlich. Ich beließ es dabei und unternahm nichts weiter. Eine der Verlockungen, die mich in diese Station gebracht hatten, war die Aussicht auf Jagd gewesen. Man hatte mir gesagt, es sei eine außerordentlich wildreiche Gegend, und ich hatte mir schon ein Gewehr gesichert, das ich mir, wenn ich einiges Geld erspart haben würde, nachschicken lassen wollte. Nun zeigte sich, dass von jagdbarem Wild hier keine Spur war. Nur Wölfe und Bären sollten hier vorkommen. In den ersten Monaten sah ich keine. Und außerdem waren eigentümliche große Ratten hier, die ich gleich beobachten konnte, wie sie in Mengen, wie vom Wind geweht, über die Steppe liefen. Aber das Wild, auf das ich mich gefreut hatte, gab es nicht. Die Leute hatten mich nicht falsch unterrichtet. Die wildreiche Gegend bestand, nur war sie 3 Tage Reisen entfernt. Ich hatte nicht bedacht, dass die Ortsangaben in diesen über hunderte Kilometer hin unbewohnten Ländern notwendigerweise unsicher sein müssen. Jedenfalls brauchte ich vorläufig das Gewehr nicht und konnte das Geld für anderes verwenden. Für den Winter musste ich mir allerdings ein Gewehr anschaffen und ich legte dafür regelmäßig Geld beiseite. Für die Ratten, die manchmal meine Nahrungsmittel angriffen, genügte mein langes Messer. In der ersten Zeit, als ich noch alles neugierig auffasste, spießte ich einmal eine solche Ratte auf und hielt sie vor mir in Augenhöhe an die Wand. Man sieht kleinere Tiere erst dann genau, wenn man sie vor sich in Augenhöhe hat. Wenn man sich zu ihnen zur Erde beugt und sie dort ansieht, bekommt man eine falsche, unvollständige Vorstellung von ihnen. Das Auffallendste an diesen Ratten waren die Krallen. Groß, ein wenig gehöhlt und am Ende doch zugespitzt. Sie waren sehr zum Graben geeignet. Im letzten Krampf, in dem die Ratte vor mir an der Wand hing, spannte sie dann die Krallen scheinbar gegen ihre lebendige Natur straff aus. Sie waren einem Händchen ähnlich, das sich einem entgegenstreckt. Im Allgemeinen belästigten mich diese Tiere wenig. Nur in der Nacht weckten sie mich manchmal, wenn sie im Lauf auf dem harten Boden klappernd an der Hütte vorbeieilten. Setzte ich mich dann aufrecht und zündete etwa ein Wachslichtchen an, so konnte ich irgendwo in einer Lücke unter den Bretterpfosten die von außen hereingestreckten Krallen einer Ratte fieberhaft arbeiten sehen. Es war ganz nutzlose Arbeit, denn um für sich ein genügend großes Loch zu graben, hätte sie tagelang arbeiten müssen, und sie entfloh doch schon, sobald der Tag nur ein wenig sich aufhellte. Trotzdem arbeitete sie wie ein Arbeiter, der sein Ziel kennt, und sie leistete gute Arbeit. Es waren zwar unmerkliche Teilchen, die unter ihrem Graben aufflogen, aber ohne Ergebnis wurde die Kralle wohl niemals angesetzt. Ich sah in der Nacht oft lange zu, bis mich die Regelmäßigkeit und Ruhe dieses Anblicks einschläferte. Dann hatte ich nicht mehr die Kraft, das Wachslichtchen zu löschen, und es leuchtete noch ein Weilchen der Ratte bei ihrer Arbeit. Einmal in einer warmen Nacht ging ich, als ich wieder diese Krallen arbeiten hörte, vorsichtig, ohne ein Licht anzuzünden, hinaus, um das Tier selbst zu sehen. Es hatte den Kopf mit der spitzen Schnauze tief gesenkt, fast zwischen die Vorderbeine eingeschoben, um nur möglichst eng an das Holz heranzukommen und möglichst tief die Krallen unter das Holz zu schieben. Man hätte glauben können, Jemand halte in der Hütte die Krallen fest und wolle das ganze Tier hineinziehen. So sehr war alles angespannt. Und doch war auch alles mit einem Tritt beendet, durch den ich das Tier totschlug. Ich durfte bei völligem Wachsein nicht dulden, dass meine Hütte, die mein einziger Besitz war, angegriffen wurde. Um die Hütte gegen diese Ratten zu sichern, stopfte ich alle Lücken mit Stroh und Werg zu und untersuchte jeden Morgen den Boden ringsherum. Ich beabsichtigte auch, den Boden der Hütte, der bisher nur festgestampfte Erde war, mit Brettern zu belegen, was auch für den Winter nützlich sein konnte. Ein Bauer aus dem nächsten Dorf namens Jekotz hatte mir längst versprochen, zu diesem Zweck schöne trockene Bretter zu bringen. Ich hatte ihn auch schon für dieses Versprechen öfters bewirtet. Er blieb auch niemals längere Zeit aus, sondern kam alle 14 Tage, hatte auch manchmal Versendungen mit der Bahn auszuführen, aber die Bretter brachte er nicht. Er hatte verschiedene Ausreden dafür, meistens die, dass er selbst zu alt sei, um eine solche Last zu schleppen, und dass sein Sohn, der die Bretter bringen würde, gerade mit Feldarbeiten beschäftigt sei. Nun war Jekotz nach seiner Angabe, und es schien auch richtig zu sein, weit über 70 Jahre alt, aber ein großer, noch sehr starker Mann. Außerdem änderte er auch seine Ausreden und sprach ein anderes Mal von den Schwierigkeiten der Beschaffung so langer Bretter, wie ich sie brauchte. Ich drängte nicht. Ich brauchte die Bretter nicht notwendig. Erst Jekotz selbst hatte mich überhaupt auf den Gedanken gebracht, den Boden zu belegen. Vielleicht war ein solcher Belag gar nicht sehr vorteilhaft. Kurz, ich konnte ruhig die Lügen des Alten anhören. Mein ständiger Gruß war: »Die Bretter, Jekotz!« Sofort begannen, in einer halbgelallten Sprache, die Entschuldigungen. Ich hieß Inspektor oder Hauptmann oder auch nur Telegraphist. Er versprach mir, nicht nur die Bretter nächstens zu bringen, sondern mit Hilfe seines Sohnes und einiger Nachbarn meine ganze Hütte abzutragen und ein festes Haus statt ihrer aufzubauen. Ich hörte so lange zu, bis es mich müde machte und ich ihn hinausschob. Aber noch in der Tür hob er, um Verzeihung zu erlangen, die angeblich so schwachen Arme, mit denen er in Wirklichkeit einen erwachsenen Mann hätte zerdrücken können. Ich wusste, warum er die Bretter nicht brachte. Er dachte, bis der Winter näher käme, würde ich die Bretter dringender brauchen und besser bezahlen. Außerdem hätte er selbst, solange die Bretter nicht geliefert seien, einen größeren Wert für mich. Nun war er natürlich nicht dumm und wusste, dass ich seine Hintergedanken kannte. Aber darin, dass ich diese Kenntnis nicht ausnützte, sah er seinen Vorteil und den wahrte er. Alle Vorbereitungen aber, die ich machte, um die Hütte gegen die Tiere zu sichern und mich für den Winter zu verwahren, mussten eingestellt werden, als ich, das erste Vierteljahr meines Dienstes näherte sich seinem Ende, ernstlich krank wurde. Ich war bis dahin jahrelang von jeder Krankheit, selbst vom leichtesten Unwohlsein, verschont geblieben. Diesmal wurde ich krank. Es begann mit einem starken Husten. Etwa 2 Stunden landeinwärts von der Station entfernt war ein kleiner Bach, aus dem ich in einem Fass auf einem Schubkarren meinen Wasservorrat zu holen pflegte. Ich badete dort auch öfters, und dieser Husten war die Folge dessen. Die Hustenanfälle waren so stark, dass ich mich beim Husten zusammenkrümmen musste. Ich glaubte, dem Husten nicht widerstehen zu können, wenn ich mich nicht zusammenkrümmte und so alle Kräfte zusammennahm. Ich dachte, das Zugspersonal würde über den Husten entsetzt sein, aber sie kannten ihn. Sie nannten ihn Wolfshusten. Seitdem begann ich das Heulen aus dem Husten herauszuhören. Ich saß auf dem Bänkchen vor der Hütte und begrüßte heulend den Zug. Heulend begleitete ich seine Abfahrt. In den Nächten kniete ich auf der Pritsche, statt zu liegen, und drückte das Gesicht in die Felle, um mir wenigstens das Anhören des Heulens zu ersparen. Ich wartete gespannt, bis das Springen irgendeines wichtigeren Blutgefäßes allem ein Ende machen würde. Es geschah aber nichts derartiges. Und der Husten war sogar in wenigen Tagen vergangen. Aber ein Fieber blieb zurück und verlor sich nicht. Dieses Fieber machte mich sehr müde. Ich verlor alle Widerstandskraft. Es konnte geschehen, dass mir ganz unerwartet auf der Stirn Schweiß ausbrach. Ich zitterte dann am ganzen Leib und musste mich, wo ich auch war, niederlegen und warten, bis sich die Sinne wieder zusammenfanden. Gustav Janouch aus den Gesprächen mit Franz Kafka. Franz Kafka sagte, als ich das Erzählen dieser Erinnerungen beendete, »Und ich möchte zu diesen armen Juden des Ghetto hinlaufen, ihnen den Rocksaum küssen und nichts, gar nichts sagen. Ich wäre vollkommen glücklich, wenn sie stillschweigend meine Nähe ertragen würden.« »So einsam sind sie«, fragte ich. Kafka nickte. »Wie Kaspar Hauser«, bemerkte ich. Kafka lachte. »Viel ärger als Kaspar Hauser. Ich bin einsam wie Franz Kafka.«